Deutschlandfunk, Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Herzlich willkommen. Seit der Novelle Hans und Heinz Kirch von Theodor Storm aus den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts, da gehört die tragische Vater-Sohn-Erzählung zum Bestand der realistischen Literatur. Darin geht es aber nicht nur um Schuld und Sühne, sondern insbesondere um Schweigen und Lieblosigkeit, individuelle Konflikte als Spiegel gesellschaftlicher Differenzen. Leiden an den Vätern. Ums Schweigen und Beschweigen geht es in dem neuen Theaterstück auch von Falk Richter und das heißt The Silence, die Stille, die Ruhe. Autor und Regisseur Falk Richter hat immer wieder auch am Straßburger Nationaltheater gearbeitet, dem er als Artist Associé verbunden ist. Dort inszenierte er schon I'm Europe oder Je suis Fassbinder. Gemeinsam mit dem Straßburger Intendanten Stanislas Nordet wagt er sich nun an eine sehr persönliche Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte. Es geht nämlich um den Umgang mit seiner eigenen Homosexualität. Die Vaterfigur steht im Mittelpunkt. Sie wird befragt. Warum leide ich unter Traumata, die eigentlich der Biografie eines anderen Menschen angehörig sind? Diese Frage steht im Mittelpunkt von The Silence. Eberhard Spreng sah die Uraufführung am Straßburger Nationaltheater.
Kleine, weißgestrichene Mäuerchen markieren die Wände eines ehemaligen Eigenheimes. Sie sehen ein wenig aus wie Grundmauern nach archäologischen Ausgrabungen. Aus diesen Resten der Vergangenheit ragt Schauspieler und Intendant Stanislas Nordet wie übergroß heraus, wenn er sich zur Aufgabe macht, eine Familiengeschichte zu ergründen, als Stellvertreter des Autors, als Vermittler fürs Publikum. Das wird hier zum ersten Mal nach all den immer schon autobiografisch eingefärbten Theaterabenden des Falk Richter in den Kern der Verletzungen mitgenommen, die den deutschen Autor und Regisseur umtreiben. In meiner Familie hat man nie darüber gesprochen, wie viele Personen mein Vater im Zweiten Weltkrieg getötet hat. Nie darüber, dass meine Schwester unehelich zur Welt kam. Nie darüber, dass mein Vater meine Mutter und meine Schwester in einer Wohnung außerhalb der Stadt versteckte. Falk Richter unternimmt eine Forschungsreise in gut gehütete Familiengeheimnisse, Tabuzonen und Momente der Verdrängung. Mit dem schon verstorbenen Vater kann er nicht mehr sprechen und versucht so, im Gespräch mit der Mutter an die Glutkerne des familiären Schweigens heranzukommen. Dokumentarfilmausschnitte zeigen den Autor und Regisseur im Gespräch mit seiner Mutter über seine Kindheit und die seiner älteren Schwester.
Ihr wart 5,5 Jahre auseinander und das ist natürlich ein älteres...
Sie nicht, das einfach so schön reden.
Ich rede mir das doch nicht schön, weil ich habe doch mit euch zusammengelebt.
Ich glaube, worauf ich so hinaus will, ist, dass dieses Denken, also es gab ja keine Alternative, das war gut, da gab es keine Probleme. Das führt so dazu, dass auch die Kinder, also wir Kinder, nie irgendwas fühlen durften.
Falk Richter will den familiären Fühllosigkeiten der 1970er Jahre auf den Grund gehen, dem systemischen Mangel an Empathie. Er wurzelt in der Brutalität des Krieges, in den Entmenschlichungen, die im Deutschland der Nachkriegszeit nicht aufgearbeitet wurden. Im Wechsel von filmischem Gesprächsdokument und den Reflexionen des Autors werden in Schlüsselmomenten seelische Verletzungen spürbar, erklären sich die falschen Erwartungen der Kriegsgeneration an ihre Nachkriegskinder. Zu den Erwartungen gehört, dass von denen eine immerwährende Lebensfreude erwartet wird, dass diese Kinder Lebenssinn spenden müssen und für ihre Eltern da sind.
Was ich noch erinnere, ist, dass es irgendwie, als ich so 5 war oder 6 war, immer wieder so Momente gab, wo ich einen eigenen Willen hatte oder irgendwie Nein gesagt habe oder irgendwie zu laut war oder irgendwie zu wild war. Also das sind ja Kinder manchmal. Und dann wurde ich einfach so gepackt und in den Schrank eingesperrt. Und das war natürlich total traumatisch.
Falk Richter hat in Straßburg, wenige Kilometer hinter der deutschen Grenze, den richtigen Ort für diese bislang persönlichste Arbeit gefunden. In dem Schauspieler und Regisseur Stanislas Nordet hat er einen kongenialen Partner. Denn der Straßburger Intendant spricht seine ins Französische übertragenen Texte eindringlich und doch auch in Distanz, also ohne je mit der Figur des Autors völlig zu verschmelzen. Stanislas Nordet hatte vor Jahren bereits Édouard Louis' Text «Qui a tué mon père», diese ganz andere Beschäftigung des homosexuellen Autors mit der homophoben Vaterfigur initiiert und auch in dieser allein auf der Bühne gestanden. Wo Édouard Louis die französische Soziologie des schwulen Hasses analysiert, steuert Falk Richter dessen politische und nationalkulturelle Wurzeln an. Auch er erlebt den Hass seiner Familienmitglieder, als die seine Homosexualität entdecken. Auch er das Unverständnis und die Brutalität seines Vaters. Jahre später wird dieser Vater ihm Beistand und Trost verweigern, als Falk Richter Opfer einer brutalen homophoben Gewalttat in der Öffentlichkeit wird. Im Krieg sei solche Gewalt an der Tagesordnung gewesen, sagt der Vater. Gewalt als Strukturmerkmal für menschliches Verhalten in einer heteronormativen Welt, das erweitern Falk Richter und sein Bühnenstellvertreter Stanislas Nordet dann im zweiten Teil etwas sprunghaft auch auf die Brutalität der Massentierhaltung und eine letztlich alles Leben vernichtende Straight World Order. Stanislas Nordet hockt am Ende weltverloren eingehüllt in Fellfetzen und sinniert über den Grönlandhai, der bis zu 500 Jahre alt werden könne. Er ist ein Symbol für die jede Chronik der Gewalt überdauernde Kreatur. Es ist auch der Traum des Autors, der sich aus den Zwangslagen des Menschseins in eine andere, autonome Welt und Zeitlichkeit hineinimaginiert. The Silence bricht das Schweigen und beendet die Verdrängung und legt in diesem sehr eindringlichen Theaterabend die Quellen der Wut offen, die den Autor und Regisseur Falk Richter umtreiben.
Sagt Eberhard Spreng. Von der Sprechbühne zu den sprechenden Details im Museum. Es sind politische, insbesondere soziale Missstände, die zur Märzrevolution von 1848-49 geführt haben. Das liberal-nationale Bürgertum rebelliert gegen konservativ-reaktionäre Regierungen. In der Frankfurter Nationalversammlung, da war vom Mai 48 bis Mai 1949 das verfassungsgebende Gremium und tagte in der Paulskirche, das Paulskirchenparlament. In Frankfurt wird nun im Städtischen Museum daran erinnert, denn nächstes Jahr jährt sich das Ganze zum 175. Mal. Zudem fällt es in eine Zeit zahlreicher Angriffe auf die Demokratie. Grund genug also, an die frühdemokratischen republikanischen Bewegungen zu erinnern. Meine Kollegin Anja Reinhardt hat das getan und das gesehen. Sie habe ich gefragt, wie zeigt man soziale Unruhen und liberale Opposition im Museum anhand von Exponaten?
Im Museum, ja, in einem relativ kleinen Rahmen. Das soll jetzt aber um Gottes Willen nicht abschrecken, sich diese Ausstellung anzuschauen. Es gibt einen Raum im ehemaligen Karmeliterkloster, in dem das Institut für Stadtgeschichte in Frankfurt untergebracht ist. Und in der Mitte steht ein großer Stadtplan, an dem die zentralen Orte der Revolution in Frankfurt eingezeichnet sind. Also zum Beispiel sieht man natürlich die Paulskirche, die ja auch nur ein paar hundert Meter vom Institut entfernt liegt und die man sich bei der Gelegenheit unbedingt mal anschauen sollte, reingehen sollte. Eingezeichnet sind auch die Wirtschaften und Lokale, in denen sich die verschiedenen politischen Gruppierungen damals getroffen haben, 1848, und getagt haben. Und rundherum um diese Karte, die so mitten im Raum steht, werden dann chronologisch die Ereignisse in Bildern, Plakaten, Dokumenten und einzelnen Objekten erzählt, also von Wahlzetteln bis zu Waffen. Und das ist schon relativ viel Lesestoff, aber es gibt einige sehr interessante Sachen zu entdecken, wie zum Beispiel zeitgenössische Karikaturen von Politikern oder Parlamentsszenen. Da wird sich zum Beispiel darüber lustig gemacht, dass die Debatten in der Paulskirche viel zu langatmig, viel zu theorielastig sind, und auf der Karikatur fliehen die Parlamentarier mit sozusagen wehenden Kleidern. Einer hat sich in einen knallgelben Reichskanarienvogel verwandelt. Also insgesamt ist das ein kleiner Rahmen, aber sehr gut strukturiert über die Ereignisse in Frankfurt im Jahr 1848. Empfehlenswert, das sollte man auf keinen Fall vergessen, ist auch das Begleitprogramm zur Ausstellung. Da gibt es zum Beispiel auch einen Podcast des Instituts.
Das war ja nicht, Anja Reinhardt, auf die Staaten des Deutschen Bundes beschränkt. Es gab das agrarische Süditalien noch. Es gab aber auch den Übergang zur Industrialisierung schon in Frankreich, in Deutschland, in Oberitalien, gegen einheimische Monarchien, fremde Regime mit dem Wunsch auf nationale Selbstbestimmung. Wird da in Frankfurt in der Ausstellung, die Sie gesehen haben, etwas über die Stadt hinaus erzählt?
Also der ganz große Blick wird da nicht, oder die ganz große Geschichte wird da nicht in den Blick genommen. Also es konzentriert sich erstmal auf die Geschehnisse in Frankfurt, aber die sind ja auch nicht ohne Wirkung geblieben, beziehungsweise die stehen ja heute noch symbolisch für die Anfänge der Demokratiebewegung in Deutschland. Ich finde eigentlich eher interessant, wie man immer wieder Bezüge zu heute herstellen kann. Also wie lange es zum Beispiel gedauert hat, bis das, was heute selbstverständlich ist, also Frauen im Parlament, wie lange das eben gedauert hat, Da gibt es zum Beispiel eine Druckgrafik, die zeigt unter dem Titel »Politischer Damenclub«, wie Frauen in der Paulskirche zwar anwesend sein durften mit zugewiesenen Plätzen, aber eben kein Stimmrecht hatten. Es gab aber damals schon sehr konkrete Forderungen der Frauen, wie zum Beispiel Gleichberechtigung in der Ehe. Ich finde eigentlich auch ganz spannend, dass von Anfang an klar ist, wie fragil diese demokratische Bewegung ist. Also natürlich, weil sie noch jung war, und da ergeben sich doch zumindest Ereignisparallelen zu heute. Der Sturm auf die Paulskirche zum Beispiel am 18. September 1848, da kommen dann doch ungute Erinnerungen an den Sturm auf das Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 zum Beispiel hoch, oder auch an den Sturm auf den Reichstag im August 2020 in Berlin.
Ja, das ist sehr aktuell. Wir diskutieren ja gegenwärtig, wie man eine Demokratie wehrhafter machen kann, weil sie eben so fragil ist. Das bringt mich dazu, abschließend zu fragen, die positive Identitätsbildung von heute, wenn wir an 1848 denken, die ist ja gar nicht selbstverständlich. Das war, ist ja auch lange bis 1918 ganz anders erinnert worden. Wie gut ist das dokumentiert?
Also für diese Ausstellung hat man sich, auch das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, vor allen Dingen auf die Kriminalia-Akten der Stadt Frankfurt gestützt. Also da ist nach dem Septemberaufstand mit insgesamt ja über 50 Toten in vielen Prozessen sehr viel dokumentiert worden. Und auch hier, das zeigen die Akten ganz gut, wurden zum Beispiel die Frauen, sagen wir, sehr speziell behandelt. Ein Beispiel: Henriette Zobel, politisch sehr interessiert und auch Paulskirchenbesucherin. Zobel wurde damals denunziert. Angeblich war sie an den Morden an den beiden Parlamentariern beteiligt. Und dann hat man beim anschließenden Prozess an ihr wirklich ein Exempel statuiert und sie zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber wenn man mal insgesamt eigentlich die Sachbuchlage zu 1848-49 anschaut, also umfassende Darstellung und nicht nur einzelne Aspekte wie zum Beispiel den Vormärz, dann gibt's da eigentlich gar nicht so viele Publikationen. Das fällt einem dann schon auf, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Und da wird jetzt vielleicht eine Lücke geschlossen. Der Literaturwissenschaftler Jörg Bong, der veröffentlicht nächste Woche den ersten Band seiner auf drei Teile angelegten Geschichte der Revolution. Da wird sicherlich noch mal viel Spannendes auch dazukommen und vielleicht die Geschichte auch noch mal ein bisschen anders gedeutet.
Sagt Anja Reinhardt, sie hat im Historischen Museum Frankfurt die Ausstellung gesehen, Frankfurt 1848 auf die Barrikaden. Kunst und Kultur können einen wesentlichen Beitrag zum Nachhaltigkeitsziel und zum gesunden Leben für Menschen jeder Altersstufe leisten. Das ist jetzt kein Bekenntnis eines Kulturschamanen, sondern ziemlich harte Wirklichkeit. Nachweisbar erfolgreich ist etwa Kunsttherapie, um altersspezifische Erkrankungen zu lindern, zu beheben, zu vermeiden. Burnout, Übergewicht, Diabetes 2, Arteriosklerose, ADHS und Sitzen ist das neue Rauchen. Das sind bekannte Wohlstandskrankheiten. Kann Kunst und Kultur da helfen? Gibt es ungehobene Potenziale der Kultureinrichtungen, die in der Corona-Pandemie hervorgetreten sind? Christine Fuchs leitet das Netzwerk Stadtkultur der bayerischen Städte und hat sich über Jahre damit ganz praktisch befasst, ob Kranach gegen Corona hilft. Teilgenommen haben über 130 Kultureinrichtungen, annähernd 200 Künstler in 50 Kommunen. Also reichlich empirisches Material. Sie habe ich gefragt, was leistet Kunst? Was leistet der Museumsbesuch für die Gesundheit?
Also die Künste wirken sich positiv auf die Gesundheit aus. Das haben wir in drei großen landesweiten Projekten untersucht und das wird uns auch von der Wissenschaft bestätigt. Also es gibt zahlreiche Untersuchungen in den letzten Jahren, die bis hin zur Immunologie und Wundheilung, aber auch bei Bewältigung von schwierigen Lebenssituationen, bei Angsterkrankungen, also der gesamte Bereich der Psychosomatik ist letztlich Anwendungsfeld, in dem Künste auch eingesetzt werden, um Gesundheit zu fördern. Und wir haben das untersucht jetzt nicht unter der pathologischen Gesichtspunkten, also nicht für kranke Menschen, sondern wie wirkt sich das präventiv eigentlich aus, wenn ich mich künstlerisch und kulturell bilde und betätige.
Sie leiten das Netzwerk Stadtkultur, einen Zusammenschluss bayerischer Städte, und haben ein Projekt, das sich Gesund mit Kunst nennt. Seit wann gibt es das und was tun Sie da?
Also zunächst zu unserer Einrichtung. Wir sind ein Städtenetzwerk, ein Verein, in dem knapp 60 Kommunen in ganz Bayern Mitglied sind. Und uns gibt es seit 1975, also über 40 Jahre. Wir sind eine Gründung der neuen Kulturpolitik damals. Das Projekt Gesund mit Kunst war das dritte von drei großen landesweiten Veranstaltungsreihen, die wir hier durchgeführt haben und die sich mit der Verbindung von Kunst und Gesundheit mit den gesundheitsfördernden Wirkungen der Künste befasst haben. Das erste war ein Kunstfestival, da haben wir die Künste gefragt, wie seht ihr eigentlich das Thema Gesundheit, was habt ihr da für einen Blick drauf? Da war eins der Ergebnisse, dass wir vor allen Dingen an unserer Selbstoptimierung kranken. Ein zweites Projekt war ein kulturelles Bildungsprojekt. Ich mach dich gesund hieß das. Da haben wir mit Kindern und Jugendlichen künstlerische Workshops durchgeführt zum Thema Gesundheit. Und das dritte war jetzt ein Projekt, das interessanterweise aus dem Gesundheitsbereich gefördert wurde. Das hat uns die Chance gegeben, dass wir künstlerische Workshops durchführen konnten, die wirklich das Ziel verfolgt haben, gesund zu machen oder Gesundheit zumindest zu befördern. Das haben wir auch untersuchen lassen. Also es gibt eine Evaluation zu diesem Projekt, die hat die Medical School Hamburg durchgeführt. Und es konnte dabei festgestellt werden, dass unsere Workshops tatsächlich die Lebensqualität gesteigert haben in signifikanter Weise. Und wir haben auch untersucht, welche Faktoren es sind, die sich da besonders für eignen, die besonders wirksam sind für den Bereich der Gesundheitsförderung.
Jetzt würde ein skeptischer Geist vielleicht sagen, na ja, ein Spaziergang wirkt sich auch vorteilhaft auf Herz-Kreislauf aus und ein Gang zum Museum dann letztlich auch. Und dann vielleicht noch ein Einwand könnte lauten, liegt dem nicht so ein Blase die Backen auf utilitaristischer Zugang, also Nützlichkeitsaspekt dem zugrunde, der eigentlich dem Eigenwert von Kunst widerspricht. Ihnen sind solche Fallstricke bewusst, ne?
Ja, das sind Fragen, mit denen wir uns von Anfang an befasst haben. Vielleicht zu dem letzten, dass Kunst benutzt wird. Das ist eine Sorge, die vor allen Dingen auch Künstler haben, dass sie in die Pflicht genommen werden. Ich meine, es muss niemand dabei mitmachen. Das Interessante daran ist eigentlich, dass das, was gesundend wirkt an dem künstlerischen Tun, gerade das ist, wo das künstlerische Tun selbst frei ist. Also wo man ins künstlerische Spiel kommt, wo der kreative Prozess eigentlich man mit dem zu tun hat. Gerade die Zweckfreiheit der Kunstbegegnung ist das Phänomen, was sich besonders positiv auswirkt. Also das würde ich mal in die eine Richtung sagen und in die andere Richtung, was auch so eine Gefahr ist, ist, dass man vielleicht meint, es gibt Kunst, die gesund ist und andere, die ist vielleicht nicht so gesund, vielleicht ist Punk nicht so gesund wie klassische Musik. Auch das wäre ein schwerer Fehler, das so zu sehen. Also es gibt nicht eine Kunst, die besonders gesund ist und auch Gesundheit ist kein Zustand, der in irgendeiner Weise normiert ist, sondern der mit Faktoren zu tun hat, wie stimmig fühle ich mich in meinem Leben und mit meinem Leben. Das ist ein viel wichtiger Faktor für das Thema Gesundheit.
Gibt es sowas wie zentrale Ergebnisse, die sich, mit denen man auch Kommunal- oder Kulturpolitikern begegnen könnte und sagt, pass mal auf, die Bürger sind zufriedener, die Bindung an die Städte ist größer, wir können Herz-Kreislauf-Werte messen, die Leute sind stressresistenter und so weiter?
Ja, natürlich, deswegen haben wir das Projekt ja gemacht. Also deswegen haben wir die Evaluation durchgeführt, um einen Beleg zu haben, dass tatsächlich die Begegnung mit Kunst in den Museen und auch das künstlerische Tun in den Museen sich positiv auswirkt. Diese Evaluation hat da sehr schöne Formulierungen, also bis hin dazu, dass das Projekt Gesund mit Kunst die Potenziale der Museen und die grundsätzliche Bedeutung der Künste im Kontext der Gesundheitsförderung hervorgehoben hat und auch deutlich gemacht hat. Und Museen, die sich dieses Themas annehmen, haben zudem die Möglichkeit, auch damit nochmal neue Publikumsschichten zu erreichen, ihre Kunst, die sie in ihren Museen haben, auch nochmal auf andere Weise und für andere Menschen wirksam werden zu lassen.
Das bedeutet ja auch eine Stärkung gerade auch der kleinen Häuser und nicht nur der großen Tanker in München, Hamburg, Dresden, Leipzig, Köln, Schwerin oder München, ne?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch eine Sache, die jetzt aktuell in den Diskussionen um die Museen natürlich wichtig ist. Die Möglichkeit, das Museum als Rahmen zu nutzen, in dem Menschen den Künsten, den Sammlungen begegnen und gleichzeitig aber auch ihre eigenen Lebenssituationen mitreflektieren können und darin kreativ werden zu können. Das sind eigentlich die Faktoren, die dann auf der einen Seite gesundheitsfördernd wirken. Stichwort vielleicht auch nochmal Allianzen auf weitere Geldgeber, auf weitere Kooperationspartner. die aber auch die Sammlung wirkmächtiger machen. Ein Stadtmuseum auch mal dafür zu nutzen, um Menschen zu beheimaten. Das ist eine Funktion, die haben die erstmal nicht auf der Agenda, aber könnte ein interessanter Ansatz sein.
Ein letztes, das schließt an das an, was Sie bisher gesagt haben. Wir sprechen in Corona-Krisenzeiten, Energiekrisenzeiten, von Rezession und Inflation ist die Rede. Schließungsszenarien sind am Horizont. Umso wichtiger ist es auch kulturpolitisch, die Häuser zu munitionieren, damit sie nicht dem Rotstift erliegen. Lange Rede, kurzer Sinn. Könnte man sagen, Abwesenheit von Kunst leistet Krankheit eher Vorschub?
Auf jeden Fall. Würde ich sofort unterschreiben. Wir haben das gesehen während der Corona-Lockdowns. Wir haben gesehen, was das mit den Menschen macht, wenn sie sich nicht mehr in Museen, Theatern und Konzerten, Clubs oder sonst wie treffen können, was diese Isolation bedeutet, aber auch diese Ferne der tatsächlichen Kunstbegegnung. Das Streaming kann das nicht ersetzen. Die Angsterkrankungen, die Depressionen sind unglaublich gestiegen. Ich kann mich erinnern, die große Freude, die ich hatte bei den ersten Ausstellungsbesuchen, die nach den Lockdowns wieder möglich waren. Wichtig in dem Zusammenhang ist mir aber auch nochmal deutlich darauf hinzuweisen, dass es Untersuchungen dazu gibt, dass die Einrichtungen, also die Kultureinrichtungen in den Städten, eine wichtige Funktion für das öffentliche Gesundheitswesen spielen. Und ich will da gerne den Psychiater und Neurologen Mazda Adli zitieren, der sich mit Stressforschung beschäftigt hat. Es gibt, der an einen Public Health Auftrag der Kultureinrichtungen appelliert hat. Gerade in den belastenden Situationen, mit denen wir es jetzt zu tun haben, ob das Energiekrise ist oder die Klimakrise, die uns ja in den nächsten Jahren sicher intensiv beschäftigen wird, brauchen wir die Kultureinrichtungen offen, auch als begleitende Einrichtungen für die Transformationen und für die Veränderungsprozesse in unserer Gesellschaft.
Geschützte dritte Räume. Gesund mit Kunst. Christine Fuchs vom Netzwerk Stadtkultur der Bayerischen Städte war das. Unser nächster Beitrag hat mit dem gerade Gehörten direkt zu tun. Die Energiekrise ist auch eine Kulturkrise. Davor warnte kürzlich die kulturpolitische Gesellschaft und wies auf denkbare kommunale Kürzungsszenarien und Teilschließungen hin. Denn die Kulturbetriebe müssen mit gestiegenen Energiepreisen umgehen. Nicht alle können hoffen, unterstützt zu werden. Wie das nun bei kleineren Einrichtungen aussieht, das hat sich unser Landeskorrespondent Alexander Moritz bei zwei kulturellen Einrichtungen in Sachsen angeschaut.
Ja, das ist doch schön. Genau, das ist schon schön. Und genau, wahrscheinlich machen wir es mühender noch, aber das lassen wir erstmal jetzt so.
Beleuchtungsprobe im Saal des Eduard von Winterstein Theaters in Annaberg für die nächste Eigenproduktion.
Ruhe, hier steht Lothar, eine Uraufführung von Ruth Thoma nach dem gleichnamigen Film. Eine große Sache.
Der Grazer Moritz Gock ist seit einem Jahr Intendant des kleinen Theaters im Erzgebirge.
Es ist eine sehr wichtige Institution. Es ist der kulturelle Grundversorger des gesamten Erzgebirges.
300 Sitze hat der Saal. Betrieben wird das Theater vom Landkreis Erzgebirge. 150 Mitarbeitende, darunter ein Orchester mit 45 Stellen. In den beiden Sparten Schauspiel- und Musiktheater entstehen rund 15 Eigenproduktionen im Jahr. Angefangen hat Gock mitten in der Corona-Pandemie. Nun beschäftigen ihn jeden Tag die Energiepreise.
Ganz so schlimm ist es noch nicht, aber wer weiß, was noch kommt. Es ist genauso ein dynamischer Prozess wie die Corona-Situation.
Die Heizung ist schon heruntergedreht. Heizanlage und Dämmung in dem knapp 130 Jahre alten Theatergebäude sind nicht auf dem neuesten Stand.
Also wir haben jetzt mal 100 Thermometer bestellt und müssen unsere Räume runterkühlen. Sie spüren es vielleicht auch in meinem Büro, ist es etwas kalt. Wir sitzen bei 19 Grad hier. Bei anderen Tätigkeiten, wo sich mehr bewegt wird, variiert das bis zu 16 Grad sogar.
Im Theatersaal selbst wird kaum noch geheizt. Allein die Scheinwerfer und das anwesende Publikum sorgen für Wärme.
Wenn viele Leute da waren, war es ziemlich warm. Also da rufe ich alle auf, kommen Sie zuhauf, dann wird es Ihnen auch wärmer.
Auch auf die Inszenierungen wirkt sich die Energiekrise aus.
Im künstlerischen Prozess müssen wir zum Beispiel jetzt bei Produktionen den Nebel reduzieren. Es klingt lustig, aber Nebel bleibt hängen im Haus, wenn man nicht die Rauchklappen öffnet. Das heißt, um das Haus nicht ganz auskühlen zu lassen, versuchen wir den Nebel zu reduzieren. Das ist ein großer Eingriff in die Produktionen. Und jedes Regie-Team weint bittere Tränen und bittet immer darum, möglichst ein bisschen Nebel verwenden zu dürfen. Weil da bin ich gerade in vielen diplomatischen Verhandlungen mit den Regie-Teams.
Trotzdem werden sich die Heizkosten mindestens verdoppeln. Gleichzeitig könnte wegen der Inflation Publikum ausbleiben. Der Landkreis hat zugesagt, das Budget im kommenden Jahr zu erhöhen. Bisher ist Gock zuversichtlich.
Das Gute ist, dass ich das wirklich spüre, dass wir vom Träger gewollt sind. Also das auf jeden Fall. Aber da werden jetzt noch viele Gespräche folgen, wie man es macht.
Weniger optimistisch klingt es dagegen in Chemnitz. Die Kunstsammlungen mit ihrem Schwerpunkt auf Kunst des 20. Jahrhunderts und der klassischen Moderne müssen sparen. Mit 2- bis 3-mal so hohen Energiekosten rechnet Generaldirektor Frederik Bussmann.
Das Geld wird dann fehlen für Ausstellungen oder für andere Programme. Wir rechnen so mit 200 bis 300.000 Euro kann das sein. Das ist ungefähr die Hälfte unseres Budgets, was wir für Ausstellungen haben. Das heißt nicht nur eine Ausstellung weniger, sondern vielleicht auch 2 oder 3.
Finanziert werden die vier Häuser der Kunstsammlungen von der Stadt Chemnitz. Inwieweit die Kommune die Mehrkosten abfedern kann, weiß Bussmann noch nicht. Auch hier gelten die Energiesparmaßnahmen des Bundes. Die Raumtemperatur wurde leicht gesenkt, Beleuchtung reduziert. Die Öffnungszeiten am Abend wurden eingeschränkt, um das Licht früher abzuschalten. Doch die Möglichkeiten seien begrenzt, sagt Bussmann.
Weil wir müssen die Museen sowieso klimatisch stabil halten, hier sind Kunstwerke. Wenn man nicht an die Klimatisierung geht, dann kann das den Kunstwerken schaden, bis hin zum kompletten Verlust von Kunst und Kulturgut.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hatte vor gut einem Monat ein Hilfsprogramm für Kultureinrichtungen angekündigt. Details dazu gibt es aber noch nicht.
Im Augenblick ist nichts abzusehen, dass wir da eine gezielte Förderung kriegen. Ich würde es mir sehr wünschen, weil das wirklich ganz massive Einschnitte bedeuten kann. Wir haben ja noch keine genau konkreten Informationen. Es wäre sehr wichtig, wenn es Geld vom BKM gibt für die Kultureinrichtungen, für die Museen. In welcher Form das genau passieren wird, ist mir noch nicht bekannt.
Auch am Theater in Annaberg sind Hilfsgelder vom Bund noch nicht in Sicht.
Andere Häuser denken schon darüber nach, Produktionen rauszukicken. Das machen wir noch nicht. Ich hoffe, es kann dabei bleiben.
In den kommenden Tagen sollen die Temperaturen im Gebirge auf 4 Grad fallen. Eine Schließung des Theaters wie bei Corona will Intendant Gock auf jeden Fall vermeiden.
Alexander Moritz berichtete aus Annaberg und aus Chemnitz über die Energiekrise. Seit mehreren Wochen, da gibt es im Iran landesweite Proteste wegen des Todes von Amini Mahsa, einer jungen Frau. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Markus Wolf.
Für die Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpour spielt bei der Mobilisierung für die Proteste nach Aminis Tod auch eine Rolle, dass die junge Frau Kurdin war. Im Programm von Deutschlandfunk Kultur sagte die Islamwissenschaftlerin:
Was einen Unterschied macht für die Proteste, ist, dass die Kurden vielfach besser organisiert sind. Was auch einen Unterschied macht, ist, dass die iranischen Behörden sehr viel Angst haben vor den Kurden und ihrer Selbstorganisation.
Die 22-jährige Mahsa Amini war am 13. September in Teheran von der Sittenpolizei festgenommen worden, offenbar weil sie das Kopftuch nicht den Regeln entsprechend getragen hatte. Nach Angaben von Aktivisten soll sie von der Polizei geschlagen und deshalb später im Krankenhaus gestorben sein. Menschenrechtsgruppen gehen davon aus, dass bisher mindestens 90 Menschen bei den Protesten der letzten Wochen ums Leben gekommen sind. Das Naturhistorische Museum in Wien hat nach jahrzehntelangen Verhandlungen menschliche Überreste von mehr als 60 Ureinwohnern an Neuseeland zurückgegeben. In Wellington wurden sie jetzt mit einer Zeremonie symbolisch in eine heilige Ruhestätte überführt. Zuvor wurden sie mehr als 130 Jahre in Österreich aufbewahrt. Die meisten Knochen waren vom Präparator und Grabräuber Andreas Reischek gesammelt worden, der sich Ende des 19. Jahrhunderts in Neuseeland aufgehalten hatte. Für den ukrainischen Theatermacher Pavlo Arie muss auch das Theater in Zeiten des Krieges umdenken und auf andere Quellen zurückgreifen.
In meiner Sicht zurzeit, man kann nur mit Dokumenten arbeiten, also mit den Sachen, die passieren, ja, die man aufschreibt, so wie sie sind oder so wie man das gehört hat. Und dann vielleicht künstlerisch das zu betrachten.
Arie hatte nach Kriegsbeginn ein Tagebuch geschrieben, das mittlerweile als Bühnenfassung in 8 Sprachen übersetzt wurde. Das gesamte Interview mit ihm läuft am Montag um 17.05 Uhr in den Kulturfragen im Deutschlandfunk und ist natürlich nachzuhören in der DLF-Audiothek.
Die Kulturmeldungen waren das mit Markus Wolf. Diese Ausgabe von Kultur heute geht langsam zu Ende. Michael Köhler dankt am Mikrofon im Namen aller, die an dieser Sendung beteiligt waren, in Redaktion, Technik und Regie. Ich sage Ihnen noch, was Sie im weiteren Programm erwarten können. Erst die Nachrichten ausführlich, dann die Informationen am Abend. Ein Thema dort, die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht kündigt mehr Waffen für die Ukraine an. Ihnen einen guten Abend.